1925 kam die Nachricht als ein Schock, dass ausgerechnet in Südafrika der Schädel eines Urmenschen gefunden worden war. Afrika als potenzielle Wiege der Menschheit hatte in den Diskussionen der Fachleute bis dahin nie eine Rolle gespielt, obwohl bereits Charles Darwin dort den Ursprung der Menschheit vermutet hatte. Der Schädel war der eines kleinen Kindes, weswegen er nach dem Fundort bald nur noch das Taung-Baby genannt wurde. Und da sein Entdecker Raymond Dart ein einschlägig vorgebildeter Anatomieprofessor war, konnte man die Nachricht nicht einfach beiseite wischen.
Dart was the chairman of the Department of Anatomy at the Witwatersrand University Medical School.
Dart war Direktor des Instituts für Anatomie am Fachbereich Medizin der Witwatersrand-Universität. Das war das Institut, wo das Taung-Baby, der Schädel dieses kleinen Kindes, ab 1925 sozusagen lebte. Als junger Student der Medizin bin ich dem Zauber von Raymond Dart und dem Taung-Schädel verfallen. Allerdings hat es noch viele, viele Jahre gedauert, bis ich das Original zum ersten Mal gesehen habe. Es war zu wichtig, um es jungen Medizinstudenten zu zeigen.
Philip Tobias sollte dann der Nachfolger von Raymond Dart werden. Augenzwinkernd erzählt er, dass er in der Nacht gezeugt worden sein muss, als die Entdeckung des Taung-Babys der wissenschaftlichen Welt bekannt gegeben wurde, am 3. Februar 1925. Zunächst hatte Philip Tobias allerdings keineswegs vor, Paläoanthropologe zu werden. Er studierte Medizin, um Genetiker zu werden. Seine Schwester und seine Großmutter mütterlicherseits waren beide an der Zuckerkrankheit gestorben, die damals noch so gut wie ein Todesurteil bedeutete. Seine Mutter war dagegen 97 Jahre alt geworden. Die Zuckerkrankheit war anscheinend in der mütterlichen Linie vererbt worden. Philip Tobias wollte eigentlich die Vererbungsregeln dieser grausamen Krankheit ergründen. Nach Fossilien zu graben, war für ihn nur ein Hobby. Und deswegen begann Tobias' Karriere als Paläoanthropologe auch nicht in Südafrika, sondern eher zufällig in Ostafrika.
Lewis and Mary Leakey, the famous East African family Leakey.
Lewis und Mary Leakey, die berühmte Familie aus Ostafrika, hatten sehr wichtige Fossilien in der Olduvai-Schlucht in Tansania gefunden. Sie baten mich, diese wunderbaren Fossilien zu studieren und zu beschreiben. Es war also weniger mein eigener Lehrer Dart, sondern die Leakeys, die mich in die Paläoanthropologie gedrängt haben. So begann eine Zusammenarbeit, die ich 20, 25 Jahre lang mit Lewis und Mary genossen habe. Ich habe in dieser Zeit viele, viele Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften und drei große Bücher veröffentlicht. Und diese Fossilien haben uns den ersten Eindruck vermittelt von Homo habilis.
Our first indication of Homo habilis.
Das Taung-Baby war das erste Beispiel für Vormenschen von der Art Australopithecus africanus gewesen, von denen es inzwischen zahlreiche Funde aus Südafrika gab. Die Gattung Australopithecus ist für unsere eigene Geschichte so wichtig, weil aus ihr die Gattung Homo entstanden ist, zu der auch Homo sapiens gehört. Lewis Leakey bestand darauf, dass die Funde aus der Olduvai-Schlucht keine Australopithecinen sein konnten. Sie mussten zu unserer eigenen Gattung Homo gehören. Aber Philip Tobias nahm sich Zeit für seine anatomischen Studien, bis schließlich auch er sich ganz sicher war.
Homo habilis had a brain size which was quite small when your standard of comparison is you and me. Well, I've got a very small one. By comparison,
Homo habilis hatte eine Gehirngröße, die ziemlich klein war, wenn man sie mit Ihnen oder mir vergleicht. Nun ja, ich habe ein sehr kleines Gehirn. Im Ernst. Verglichen mit modernen Menschen war das Gehirn von Homo habilis nur halb so groß. Wenn Sie es aber mit seinen Zeitgenossen vergleichen, Australopithecus africanus, war es um die Hälfte größer. Statt 440 Kubikzentimeter im Durchschnitt hatte das Gehirn ein Volumen von 660 Kubikzentimetern, wie ich zeigen konnte. Nach evolutionären Begriffen ist das eine dramatische Zunahme.
Mit den Australopithecinen aus Südafrika und Homo habilis aus Ostafrika wurde Asien und Europa erst recht als Wiege der Menschheit immer unwahrscheinlicher. Heute bestreitet kein Paläoanthropologe mehr im Ernst, dass die Menschheit ihre Wurzeln in Afrika hat. Es gibt keinen einzigen Fund von Vor- oder Urmenschen, der älter als 2 Millionen Jahre ist und nicht aus Afrika kommt.
Als ich zum ersten Mal in Südafrika war als Student und Philip Du Bois treffen sollte, war ich natürlich sehr aufgeregt, weil er ja damals schon sehr berühmt war und so. Und ich habe also dann vor seinem Office da gewartet und dann kam er raus und hat gesagt, willkommen, willkommen. Ja. Und hat also mich sofort da eigentlich als Gesprächspartner ernst genommen, obwohl ich eigentlich nur in Anführungszeichen Student war. Ja. Und ich muss sagen, dass man das eigentlich selten erlebt, dass man wirklich so ernst genommen wird von solchen Kapazitäten.
Der Paläoanthropologe Professor Friedemann Schrenk vom Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt erinnert sich. Fragt man ihn nach dem Institut für Anatomie an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg, gerät er ins Schwärmen. Das liegt daran, dass dort nicht nur der erste Australopithecus überhaupt, das Taungbaby, aufbewahrt wird, sondern zahlreiche weitere Australopithecinen aus den Höhlen von Sterkfontein.
Die Fundstelle in Afrika, die die meisten Einzelfossilien geliefert hat und immer noch liefert zu Hominiden, das ist eine Fundstelle in Südafrika, das ist Sterkfontein. Und das ist die Fundstelle, die Philip Du Bois seit vielen Jahren bearbeitet. Es gibt von dort über 700 katalogisierte Hominidenfragmente und es gibt keine andere Hominidenfundstelle irgendwo auf der Welt, die so viele Einzelfunde gebracht hat wie Sterkfontein.
Die Höhlen von Sterkfontein sind erst vor 100 Jahren entstanden, als die Goldindustrie um Johannesburg Kalk benötigte für die Goldproduktion. In den kalkführenden Schichten steckten stellenweise auch dermaßen viele fossile Knochen, dass sie für die Bergleute nicht weiter interessant waren. Sie ließen diese knochenführenden Schichten deswegen stehen und hinterließen den Paläoanthropologen so eine wahre Goldgrube.
Die Sammlung in Johannesburg ist deswegen so spektakulär, und das ist ja eigentlich das, was Sterkfontein auch ausmacht, weil nun von einer einzigen Fundstelle einfach so viele Individuen auch bekannt sind. Also es ist nicht nur ein Stück oder ein Individuum, sondern es sind praktisch ganze Familiengruppen. Ja. Man kann schon regelrechte demografische Untersuchungen machen, also Bevölkerungsuntersuchungen. Ja. Wie hat die Bevölkerung zu dieser Zeit in Sterkfontein vor 3 Millionen Jahren da ausgesehen? Das ist eigentlich der große Wert dieser Sammlung.
Die Höhlen von Sterkfontein sind inzwischen von der UNESCO zu einem Weltnaturerbe erklärt worden. Und sie sind immer noch für Überraschungen gut. Vor wenigen Jahren wurde dort ein Skelett gefunden, das sogar bis auf den letzten Finger erhalten zu sein scheint. Noch ist es allerdings nicht komplett ausgegraben. In der gesamten Geschichte der Paläoanthropologie hat man bisher nur 3 halbwegs komplette Skelette gefunden aus der Zeit, bevor die Menschheit dazu überging, ihre Toten zu bestatten. Normalerweise sind Paläoanthropologen schon glücklich, wenn sie einen Unterkiefer finden oder auch nur einige wenige Zähne.
Die Entdeckungsgeschichte von dem Skelett ist allerdings eine Erzählung wert. Und zwar gab es vor einigen Jahren einen interessanten Fund. Und zwar waren das Knochen, die nicht in der Höhle gefunden wurden, sondern in einer Schachtel. Und zwar aus den 30er Jahren stammt diese Schachtel. Da hat man damals halt Knochen reingetan und hat mal draufgeschrieben, also Antilopenknochen und so. Und das stand in diesen Schachteln seit zig Jahren, ja. Und dann kam Ron Clark, ein Kollege von Philip Du Bois, und hat halt zufällig diese Schachteln durchgeschaut und hat gesagt, das kann doch nicht sein, das sind keine Antilopenknochen, das sind Menschenknochen, also Vormenschenknochen. Und dann hat er die zusammengesetzt, diese Knochen, ja, und hat daraus einen Fuß gebastelt, ja. Also so ein paar Fußknochen und so eine abstehende große Zehe so ein bisschen. Und das Ganze hat er dann genannt Little Foot.
An dem Fuß gab es eine kleine Stelle mit einer Bruchkante, nur einen halben Quadratzentimeter im Durchmesser groß. Ron Clark kam auf die Idee, dass diese Bruchkante womöglich bedeuten könnte, dass der Rest des Skeletts, der auf die Bruchkante folgen müsste, noch in der Höhlenwand steckte. Er ging in die Höhle und suchte die Wand nach dieser Bruchfläche von einem halben Quadratzentimeter ab. Nach 3 Wochen hatte er die Stelle gefunden, auf die die Knochen des Littlefoot passten, und von dort aus grub er dann weiter.
Das heißt also, dieser Fuß, der Littlefoot, das war nur der Anfang vom kompletten Skelett. Ja. Und inzwischen ist es also, ich würde sagen, so zu 3/4 freigelegt, den Rest sieht man schon, dass er kommt, also mit Schädel, mit allem drum und dran. Das ist das erste und ich würde sagen, wahrscheinlich für lange Zeit auch das einzige komplette Skelett, was wir überhaupt haben von diesen Vormenschen.
Warum aber sind die Vormenschen aus der Gattung der Australopithecinen ausgestorben? Philip Du Bois gibt einem Klimawandel die Schuld, der bei uns in Europa als Eiszeitalter bekannt ist.
And what happened in Africa at about 2.5 million years ago was a deterioration in the climate.
Das, was in Afrika vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren geschah, war, dass sich das Klima und die Lebensbedingungen verschlechterten. Das Leben wurde schwierig, vor allem trockener und kühler. In der damaligen Lebensgemeinschaft änderte sich viel. Die Pflanzen waren betroffen. Die Tiere, die sich von den Pflanzen ernährten, waren von dem Wandel betroffen. Die fleischfressenden Raubtiere, die von den Tieren lebten, die von den Pflanzen lebten, veränderten sich ebenfalls. Es gab ein großes Aussterben.
And there was a dramatic extinction. Many, many creatures.
Viele der Lebewesen verschwanden, darunter die frühen Australopithecinen, wie die 600 bis 700 aus Sturckfontein. Diese Kreaturen verschwanden.
Philip Tobias wies in einem Artikel darauf hin, dass es eine Verbindung gegeben haben müsse zwischen den Fundstellen in Südafrika und in Ostafrika. Nun ist Afrika groß und es bringt nicht viel, aufs Geratewohl in der Landschaft zu graben. In der Zeit, in der das Klima trockener und kühler wurde, müsste sich der Regenwald aber am längsten in einem Korridor entlang des Malawisees gehalten haben. Friedemann Schrenk nahm diese Theorie von Philip Tobias ernst. Der Lohn war der bislang älteste Fund aus der Gattung Homo überhaupt, ein Unterkiefer des sogenannten Homo rudolfensis.
Wir haben dann dort tatsächlich Hominiden gefunden, 20 Jahre später. Ich kam dann in sein Büro in Johannesburg, habe ihm gesagt, hier Philipp, das sind unsere Funde. Dann hat er sofort diese Veröffentlichung rausgesucht, ne, aus dem Schrank, und hat dann draufgeschrieben, to Friedemann, who made my prophecies come true. Ja. Also hat mir das dann gewidmet, diese Arbeit, weil ich dann seine Prophezeiung wahrgemacht habe. Aber das zeigt eigentlich, dass Philipp Tobias konzeptionell ist. Er denkt wirklich auch theoretisch und er baut Modelle auf, die dann auch getestet werden können, also wissenschaftliche Modelle oder Hypothesen. Er ist nicht so sehr derjenige, der dann selber im Gelände arbeitet.
Den Paläoanthropologen ist es gelungen nachzuweisen, dass die gemeinsame Wurzel der Menschheit in Afrika liegt. Nun hat Philip Tobias ironischerweise den größten Teil seiner beruflichen Karriere unter der Apartheidsregierung in Südafrika zugebracht. Die Universität von Witwatersrand war damals nur eine von zwei Universitäten, an der es keine Rassentrennung gab. Philip Tobias hat nie einen Hehl aus seiner Überzeugung gemacht, dass er die Rassentrennung für Unsinn hält.
Die Apartheidsregierung hat immer ein Riesenproblem damit gehabt, dass die Wiege der Menschheit Afrika sein soll. Das wurde auch nie besonders herausgehoben. Und wenn dann darüber geredet wurde bei der Apartheidsregierung, dann hat man gesagt, naja, das war vor grauer Vorzeit, ja, also vor Millionen von Jahren, ja, und hat aber keinen Gegenwartsbezug hergestellt.
Auch nach dem Regierungswechsel befürchteten die Paläoanthropologen zunächst das Schlimmste. Hatte das Land nicht drängendere Probleme zu lösen, als die Verwandtschaftsverhältnisse der Menschheit von vor 3 Millionen Jahren aufzuklären? Philip Tobias gelang es jedoch, Nelson Mandela für die Paläoanthropologie zu begeistern. Das Fach wurde zu einem der Forschungsschwerpunkte der neuen Republik Südafrika erklärt. Die Knochen aus Sturckfontein und den anderen Fossilienfundstätten Südafrikas mag man zwar nicht essen können, und man kann auch keinen Impfstoff gegen AIDS daraus gewinnen. Aber inzwischen tragen sie zum Bewusstsein einer gemeinsamen südafrikanischen Identität bei.
Wenn man ganz ehrlich ist, muss man ja schon sagen, dass diese Frage, wo eigentlich der Ursprung der Menschheit ist, ja bei uns auch ein Problem noch erzeugt bei vielen Menschen. Also wenn man hier in Deutschland sagt, okay, also Wiege der Menschheit ist in Afrika, da wird man ja zum Teil schon noch komisch angeschaut. Ja. Wenn man aber jetzt nach Afrika geht, und ich meine jetzt nicht Südafrika, sondern den Rest von Afrika, und da sagt man dasselbe, ja, dann wird man noch komischer angeschaut. Das heißt also, dieses Bewusstsein, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist, das ist in ganz Afrika nicht vorhanden. Ja, noch viel weniger als hier. Und wenn es überhaupt irgendwo vorhanden ist, dann in Südafrika. Ja, und das kommt auch eben durch die kontinuierliche Arbeit von Philip Tobias.